Frisch aus der Region des Hansebells. Der Hansecast. Hanseatisch praktisch gut.
Moin und herzlich willkommen zum Hansecast, zur nächsten Folge. Heute mal aus der schönen Hansestadt Hamburg. Ich wurde eingeladen zur Kreativagentur White Rapid, beziehungsweise ich habe mich eingeladen. Das ist ja so das Prinzip. Ich rufe die Leute an und frage, ob sie Bock haben, mit mir zu reden. Bevor wir reinstarten und Christian sich vorstellt, kurze Info. Ich habe jetzt mehrfach schon die Frage bekommen, mit was wir aufnehmen. Ich habe mich jetzt mal da hinreißen lassen und habe das mal in die Shownotes gepackt. Wer Interesse hat, kann sich das natürlich gerne mal anschauen. Und Cliffhanger, ich habe meine Liebe zur Literatur wiederentdeckt und am Ende der Folge werde ich meinen zweiwöchigen Tipp, Lesetipp abgeben und ich habe Christian auch gleich gesagt, er soll sich was überlegen, sodass wir dann mit zwei Büchern um die Ecke kommen. Aber bevor das kommt, kommen wir natürlich zum Wesentlichen. Christian, herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Wer dich nicht kennt, wäre es mir schon wichtig, dass du dich einmal ein bisschen vorstellst, wer du bist, wo du herkommst und vor allen Dingen, was White Rabbit ist, wobei wir da natürlich nachher noch im Detail nochmal drüber sprechen werden.
Ja, genau. Ja, ich bin Christian Genieder und die Agentur ist in Hamburg, aber ich selber wohne außerhalb in einem kleinen Ort in Grünwald. Ja, und fahre halt irgendwie jeden Tag dann irgendwie nach Hamburg. Und ja, ich bin Designer oder habe ein Designstudium abgeschlossen, 99 schon. Und seit 2001 bin ich tatsächlich Designer, schon immer freiberuflich gewesen und hab dann, 2001 habe ich in einer Agentur gearbeitet, in einer eigenen auch. Da haben wir uns aber da getrennt und haben dann, 2007 hat sich dann The White Rabbit gebildet, hier in Hamburg.
White Rabbit, wir hatten ja im Vorfeld schon kurz gesprochen. Du hattest jetzt mir den Begriff Kreativagentur hingeworfen, in Anführungsstrichen. Kannst du mal erzählen, was verstehst du unter Kreativagentur und was ist White Rabbit?
Ja, was verstehe ich unter Kreativagentur? Designer gibt es sehr viele und ich sehe das so, dass Design so viele Dinge sind. Also egal, nicht nur Kommunikationsdesign, was man klassisch gelernt hat im Studium, sondern dass man sich Gedanken über Lösungen, über Themen macht und die versucht kreativ zu lösen. Also ich sehe uns teilweise auch als Problemlöser und wir sind seit 2001 im Filmbusiness tätig. Also wir haben hier in Hamburg ja große Verleiher oder einen großen Verleiher, der immer noch in Hamburg ist, kann ich euch sagen. Also Warner Brothers ist ein Klient von uns, Studio Hamburg ist hier. Und wir suchen nach kreativen Ansätzen, die Kampagnen quasi den Kunden nahezubringen.
Ist auch, wenn man hier reinkommt, abgefahrene Filmposter. Ist schon ganz cool, insbesondere wenn du dann sagst, vorne ist eine Kollektion von einem großen Poster mit ganz vielen kleinen, wie viel ihr da auch schon gemacht habt und wie unterschiedlich dann das sich alles darstellt, ist schon ganz spannend irgendwie zu sehen. Ihr seid ja jetzt ein relativ kleines Büro. Was ist denn so ein bisschen der Unterschied zwischen einer kleinen Agentur und einer großen Agentur?
Wir sind im Prinzip 5 Mann im Augenblick und große Agentur, dann hast du halt, klar, du hast irgendwie den Kontakter, den Kreativen, den Texter, diese ganzen einzelnen kleinen Rubriken, die es da gibt. Also meistens ja relativ groß aufgeblasener Kopf, würde ich sagen. Und deswegen denke ich halt auch kreativ. Also wir sind eine kleine Mann-Truppe und jeder macht alles. Ich glaube, das ist so das Ding, nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber man muss sich halt schon, man muss Kontakter sein, man muss marketingmäßig sich Dinge überlegen, man muss ein bisschen texten, Slogans finden. Und ich finde das super spannend, weil das natürlich eine Sache ist, die einen immer wieder herausfordert von Tag zu Tag.
Aber du kannst dann auch mal in Ruhe in Urlaub fahren, ohne dass du weißt, dass andere Leute gegebenenfalls auch einspringen können für deine Themen.
Genau, also das nochmal auf jeden Fall eben erwähnen. Also ich, mein Geschäftspartner ist Oliver Schwabs, der hier noch mit mir auf Augenhöhe arbeitet, beziehungsweise mit mir als Geschäftsführer hier arbeitet und eben genauso diese Themen behandeln kann, so wie ich. Wir haben uns aber nur entschieden, mit 3 Leuten, weiß ich nicht, gesagt, wir machen das lieber zu zweit oder eben du und ich. Florian ist hier, Jule ist da im Marketing, Alex betreut Kunden für uns direkt im Gespräch. Und ja, also wir haben halt ein sehr weil es ja so eine kleine Agentur ist, wir tauschen uns halt über alle Themen immer schnell aus. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich habe auch schon gehört, dass wir halt wahnsinnig schnell sind in den Dingen, die wir tun. So, das war eine Sache, die für mich auch so ein bisschen hängen geblieben ist.
Hat das dann aber auch was damit zu tun, dass du natürlich dezidiert nur eine gewisse Kapazität hast und dementsprechend auch deine Prioritäten setzt und sagen, welche Projekte können wir annehmen, wo können wir verlässlich und vernünftig liefern?
Das auf jeden Fall. Also das haben wir in der Vergangenheit immer so gemacht. Also toi, toi, toi. Ich muss sagen, wir sind noch nie an die Grenze gestoßen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir auch wahnsinnig schnell sind in dem, wie wir Sachen bauen, bearbeiten können oder auch Probleme finden können oder Lösungen für Probleme finden können. Ja, also tatsächlich in über 20 Jahren nicht dazu gekommen, dass man sagt, ich muss mich entschuldigen beim Kunden, weil ich irgendwas nicht machen konnte. Also das ist, glaube ich, schon so eine Sache, die mir auch wichtig ist. Also ich möchte immer verlässlich arbeiten und auch verlässliche Aussagen treffen. So.
Das Hamburger Kaufmannsprinzip sozusagen genau. in die Dienstleistungsbranche ja. Übertragen.
Genau, genau.
Wie läuft es denn bei euch? Kundenakquise, was ist so euer Kundenstamm? Großkonzern, Mittelstand, Kleinstunternehmer, wie setzt ihr da euren Maßstab oder worauf zielt ihr ab? Was ist interessant für euch?
Tatsächlich, also wir hatten, ich sag mal, das Glück, dass wir halt viel für wirklich große Filmverleiher oder auch große Streamingdienste jetzt wie Netflix oder sowas arbeiten dürfen. Und aber auch zwischendurch immer mal irgendwie Mittelständler irgendwie tatsächlich zu uns gekommen sind. Ich glaube, das nicht das Problem, aber Mittelständler waren immer so ein bisschen abgeschreckt im ersten Moment, weil sie dachten, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Aber das ist halt ein Ding auch, Agenturen oder jetzt wie wir, kleine Dienstleister, sagen, wir können ja für jedes Budget arbeiten. Also tatsächlich muss man einfach schauen, was sind die Herausforderungen und wie kann man die lösen? Und das kann man, also wir haben Budgets gehabt, klar, bei großen Kunden wie Warner oder Studio Hamburg oder Netflix oder Barefoot Films oder sowas, wo man sagt, okay, da habe ich dann Sachen für 50.000 Euro gemacht, aber ich habe auch Sachen für 5.000 Euro gemacht oder 3.000 Euro irgendwie so. Also da, und wir ziehen dann nicht unbedingt die Grenze. Also uns ist wichtig, dass die Leistung stimmt und dass die Arbeit stimmt.
Und es ist ja auch so, dass du hattest mir jetzt im Vorfeld auch nochmal so ein bisschen den Term Idea First zugeworfen. Dass ihr natürlich auch entsprechenden, also dass die Leute mit einer Idee kommen oder dass ihr gemeinsam euch auch hinsetzt, wie man bestimmte Dinge umsetzen könnte oder platzieren könnte?
Genau, also jetzt zum Beispiel, also gerade für Borna, wir haben relativ viel deutsche Entwicklung gemacht, für Til Schweiger, für Matthias Schweighöfer, ich weiß nicht, wir haben so viele Filme gemacht und genau, da der Kunde kam halt oder kommt und sagt, ich habe hier den und den Film und den möchten wir gerne positionieren. Natürlich haben die ihre Vorstellung, wie sie es machen möchten, aber jetzt zum Beispiel Netflix ist da ganz anders und sagt ganz offen, okay, Zielgruppe ist die, wir brauchen da jetzt mal Lösungen. Und da schauen wir dann einfach, das meine ich mit Idea First, also wir wissen, wie wir Sachen bauen können, gerade im Filmsektor, Bildmanipulationen können wir aus dem FF, und aber mir geht es darum, dass da eine Kernidee ist. Also dass man weiß, wie habe ich eine Bildidee, wie setze ich die um, wie kann ich ein spezielles Marketing auch machen für einen Film. Barbie haben wir tatsächlich hier im Sommer gemacht. War die größte Kampagne, die wir, glaube ich, seit langem gemacht haben. Und da haben wir viele Ideen geliefert, die tatsächlich auch weltweit eingesetzt wurden.
Ja, da lass uns nachher nochmal ein bisschen en Detail, jetzt ja. Hast du schon gespoilert, aber lass uns da nachher nochmal ein bisschen drüber, weil das war, also ich habe ja nur ein paar Fotos gesehen und Alex, der ja hier auch schon auf dem Podcast war, hatte mir auch Fotos gezeigt und so ein bisschen erzählt, das war ja total abgefahren. Also da müssen wir nachher nochmal ganz kurz drüber sprechen.
Genau.
Aber es ist ja nun People-Business, oder?
Wir haben in der Vergangenheit, also der ist leider nicht mehr ausgeschieden jetzt, also nicht in Ruhestand gegangen, aber wir haben ganz viel, ganz eng mit dem Borna-Chef zusammengearbeitet, Herrn Willi Geike. Und wie gesagt, er ist nicht im Ruhestand, war aber klar, dass wenn er da ausscheidet, weil er jetzt auch schon sehr, sehr lange da den Laden aufgebaut hat hier in Deutschland. Und man ist eng verbunden, man kennt die auch alle. Also ich war auch tatsächlich gerade auf der Filmwoche, ich weiß nicht, ist auch schon wieder Spoiler, aber wir hatten gerade tatsächlich so ein Event für Warner, wo wir nach München fahren und machen wir eine Bühnenshow. Also da zeigen wir das ganze Line-up. Und da sind wir sehr eng mit den Leuten, gerade da, sogar auf der Führungsebene, dass man mit denen zusammenarbeitet. Und das ist tatsächlich People-Business.
Ja, jetzt, wo du es schon erzählt hast, Erzähl doch mal, wie das so abläuft. Also ihr seid da runtergefahren und das ist dann im Grunde genommen, wird das ein Programm für das kommende Jahr irgendwie geteasert oder wie läuft das ab? Und wie seid ihr dann da involviert eigentlich?
Genau, also wichtigste Show für eigentlich alle Verleiher, denke ich, ist diese Filmwoche in München immer im Januar. Da fahren die hin und stellen also B2B-Messe eigentlich. Also die Verleiher treffen sich mit den ganzen Chefs der Kinos und stellen ihr Line-up fürs Jahr vor. Super wichtig für alle. Warner, Disney, Universal, alle sind sie da. Und wir im Vorfeld, also wir fangen leider immer sehr spät tatsächlich, also erst im November oder sowas fangen wir an, die Bühnenshow zu überlegen. Also der Kunde gibt uns natürlich die Eckpunkte, also welche Filme wird er vorstellen und wir kreieren zum einen, was hinter auf der Bühne da gezeigt wird. Also wenn er oben steht und seinen Vortrag hält, dann spielen wir oben und steuern tatsächlich so ein bisschen die Filme im Hintergrund ein. Ne? So, das ist das. Und ja, wir sind da relativ eng mit den Leuten für 3-4 Monate am Arbeiten tatsächlich.
Jetzt will ich ja dann deine Insights, das ist dann eher auch aus meinem persönlichen Interesse heraus. Wie ist denn eigentlich die Stimmung in der Branche? Weil es hat ja nun echt schon einen massiven Umschwung gegeben. Wir kommen auch gleich noch auf die Covid-Situation zu sprechen, die den Verleihern natürlich und auch den Stationen, also den Kinos natürlich ganz schön heftig zugesetzt hat. Und der Rise der Streaming-Dienste, die man mal ja sagen, links und rechts mittlerweile auch aus dem Boden schießen. Jeder eigene Fernsehsender macht jetzt einen Streaming-Dienst. Ja. Jedes eigene Disney als ein riesengroßer oder
Warner
Hulu,
hat ja auch,
genau. Warner. Also es wird ja total dezentralisiert. Macht ja auch Sinn, also meine eigenen Produktionen. Ich möchte natürlich davon maximal profitieren. Ja. Aber wie ist so die Stimmung?
Ja, Stimmung ist immer noch, naja gut, nicht sonderlich gut, möchte ich sagen. Also am Anfang, also wenn wir Warner eröffnet, das heißt, wir eröffnen die Show und kurz davor haben wir den HDF, das ist der Kinoverband, der dann auch noch ein paar Worte zu dem Geschehen oder zu den Sachen sagt. Und ich meine, klar, wir haben Covid gehabt, wir hatten aber auch den Darstellerstreik in den USA, wir hatten den Drehbuchstreik, das sind alle Sachen, oha, die hauen halt richtig rein, die hauen natürlich auch im Nachhinein rein, weil Verleiher zum Beispiel ja 2 Jahre im Voraus planen, was sie denn rausbringen. Also dieses Zeitfenster. Und jetzt kommt so ein Streik, der bringt wieder alles durcheinander. Wir hatten eigentlich, ja, also die Stimmung ist, sagen wir mal so, eigentlich ist sie gut. Alle wollen sie zusammen sich reißen und sagen, hier, wir müssen halt durch dieses Jahr nochmal durch. Wir haben diese Probleme, aber wir werden Lösungen finden. Also die Branche ist sehr klein dann doch und jeder kennt jeden und irgendwie haben sie alle das gleiche Bestreben, Filme auf die große Leinwand zu bringen.
Hatte das jetzt für euch oder hat das jetzt auch noch, und wie gesagt, Covid besprechen wir gleich nochmal, aber auch die Situation in den USA, hatte die für euch dann auch nochmal, war das merkbar auch für euch, dass die Produktionen dann so massiv delayed wurden? Das ist ja teilweise, dass Serienproduktionen, neue Staffeln teilweise ein ganzes Jahr nach hinten verschoben wurden.
Ja, tatsächlich ja. Also tatsächlich ein konkretes Beispiel, wir hatten letztes Jahr war ein Film positioniert, den hätten sie auf der Berlinale oder irgendwo platziert gehabt und oder auf dem Filmfest auf einem und kam der Streik der Darsteller und haben gesagt, dann machen wir das nicht, also und dann bringen wir den Film nicht raus. Den haben wir jetzt dann verzögert, gerade am Wickel, also Challengers, die Rivalen, der kommt jetzt und wir merken das, tatsächlich werden Produktionen verschoben, also Filme sind auf dem Platz irgendwo gesetzt und werden wieder rausgeschoben. Also es ist schon viel Bewegung in dem Markt.
Ein Teil der Diskussion, wenn ich das mitbekommen habe, und das betrifft euch als Agentur natürlich auch, ist diese ganze AI- und KI-Diskussion. Weil ja, Schauspieler war ja teilweise das Argument, ich verliere das Recht an meinem eigenen Bildnis und könnte gegebenenfalls dann durch AI und künstliche Bilderstellung ersetzt werden, im Grunde genommen. Aber es ist natürlich auch bei Agenturen mit dem Aufkommen von Artificial Intelligence. Ich finde, das beste Beispiel ist immer Firefly. Also wer sich so ein bisschen mit Adobe beschäftigt und die ganzen Videos gesehen hat, was Firefly als Tool leisten kann, wenn man es vernünftig einsetzt, das ist natürlich schon, hat schon Impact, wo vielleicht auch manche der kleinere Unternehmen sagen, oh, guck mal, siehst du, jetzt mache ich es alleine, weil die künstliche Intelligenz mich da unterstützt und dann spare ich nochmal mein Marketingbudget und kann es zusammenstreichen, weil wir es in-house machen können.
da ziehe ich nochmal kurz den Bogen zur Idea First, was ich gesagt habe, also diese Kreativagentur, also ein KI ist nicht kreativ, ja, das ist so das eine Ding. Es erleichtert sicherlich uns Kreativen sogar auch ein paar Arbeiten. Die Gefahr sehe ich da drin, so ein bisschen aufzuklären oder eben auch klar zu machen, dass man auch weiß, wie man das einsetzt. Und ja, es wird, glaube ich, also ich habe auch schon gesagt oder viele Diskussionen gehabt mit anderen Leuten. Ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit viel schlechtes Material sehen, weil natürlich viele denken so, super, das kann ich so umsetzen. Ja. Aber man muss immer doch überall nochmal Hand anlegen. Also Adobe Firefly oder Adobe KI, dass man quasi auch Bilder erweitern kann und so, ist schon super und das beschleunigt viele Dinge, aber sind nicht perfekt. Das ist so das Wichtige.
Da muss man immer nur auf Hände und ja. Hände gucken.
Ja, genau. Also genau, anfangs mit quasi acht Fingern oder ja, auf jeden Fall.
Jetzt kommen wir nochmal zu dem großen unschönen Thema. Glücklicherweise ist es ja weitestgehend hinter uns, aber es hatte natürlich einen massiven Einfluss auf euer Business, auf die Verleiher, auf Kinos. Covid
ja.
Hatte natürlich einen Wahnsinnseinfluss. Ist es noch merkbar? Du hattest es gerade schon so ein bisschen gesagt, aber
ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, man merkt vieles noch tatsächlich. Also ich meine, dann hat man noch eine Energiekrise, ja, oder Energiegeschichten. Das heißt, die Kinos irgendwie haben angefangen, irgendwie teilweise mal nicht zu beheizen oder Säle nicht befüllt. Also es ist, ich glaube, das ist Wahnsinn. Nach 2020 ist wirklich eine Zeitrechnung angebrochen, die ganz anders ist. Also für alle, also für viele Branchen, für viele Dinge. Also auch gerade im Kinosektor, wir hatten Glück, wir haben halt tatsächlich, für uns war es so, wir haben dann Streaming sehr gut bedienen können, haben wahnsinnig viele Projekte tatsächlich für Netflix gemacht in der Zeit, was uns echt geholfen hat natürlich, weil wir viel Kino und deutsche Filme gemacht haben. Ich glaube, der deutsche Film hat auch sehr gelitten, muss ich sagen, wobei ich das total irre finde, weil allein durch den Streik in den USA wäre das ja eine Wahnsinnschance für den deutschen Film zu sagen, ey, super, ich bringe jetzt mal Sachen auf den Markt oder auch vielleicht über Verleiher und irgendwie ist das nicht passiert. Also sehr komisch. Also tatsächlich glaube ich, dass, ja, also es wird besser durch Covid, aber ich glaube auch, oder nach Covid meine ich, aber was fehlt ist teilweise, die Leute arbeiten alle im Remote. Das darf man nicht vergessen. Und wir haben halt also früher sehr viel Kontakt gehabt. Also auch gerade, weil hier Luftlinie irgendwie 150 Meter dann Borna irgendwie weg ist und wir uns da mal getroffen haben, um dann Sachen zu besprechen. Das fällt alles so ein bisschen unter den Tisch. Also das ist irgendwie anders geworden nach der Zeit.
Ja, hat alles, also das flexible Arbeiten hat alles irgendwie Vor- und Nachteile.
Ja.
Aber ich meine, ihr habt ja jetzt im letzten Jahr eine Riesenveranstaltung geschmissen in Berlin. In Rosa, mit Hunderten von Menschen, wenn nicht sogar Tausenden, die da aufgeschlagen sind. Größte, ja. Ist es die größte Kampagne, die ihr jemals gemacht habt?
Ich glaube ja. Also wir haben wirklich große Kampagnen gemacht. Wir haben an Herr der Ringe gearbeitet, an Matrix. Wir sind in eine Zeit da reingekommen, das war für uns wirklich großartig. Wir haben Harry Potter betreut, also lange Zeit. Nicht, muss ich sagen, dazugehen, nicht mit White Rabbit. Das hat sich dann ja ein bisschen zu der Zeit geändert und so. Aber wir haben Riesenkampagnen gehabt. Aber Barbie ist tatsächlich phänomenal. Wir haben ganz früh angefangen für Barbie zu arbeiten, haben dann, da hieß es nämlich dann auch beim Kunden, okay, Big Ideas, genau das war das Ding. Also deswegen sage ich immer dieses Idea First. Sachen überlegen, womit können wir im Marketing starten? Und tatsächlich, ich meine, es ist eine Kampagne aus den USA eigentlich, ja. Aber die haben halt gesagt, ja, wir machen mal die Türen auf für die ganzen Länder und sagen, hier, mach doch mal Big Ideas, also schlag doch mal vor, was wir hier machen. Und hier wurden halt tatsächlich in den Malls, die wir hatten, wurden halt diese Geschenkverpackungen, also oder nicht Geschenkverpackungen, Verpackungen von Barbies wurden gebrandet auf den Fahrstühlen. Wenn Leute einsteigen, dann wurden sie zur Barbie, um dann, und das, also ich will nicht sagen, dass andere Länder die Idee vielleicht nicht hatten, aber die kamen hier auch. Also die haben wir hier vorgestellt, unseren Kunden, und die wurde dann tatsächlich überall hin verteilt. Also das ist schon cool. Und deswegen, das ist auch, ja, so dieses, glaube ich, auf Augenhöhe mit anderen großen Agenturen arbeiten zu können, das können wir. Also ich glaube, weil Kreativität halt sehr wichtig ist.
Mhm. Aber die sind natürlich aber auch mit einem riesen Budget um die Ecke gekommen.
Ja, also das eben, also budgetmäßig ist das, also es ist ja verrückt, diese ganze Kampagne und auch, also auch Barbenheimer, Oppenheimer, also Oppenheimer, diese Kombination. Ja. Ich glaube auch, dass Barbenheimer tatsächlich irgendwie eine Marketingerfindung ist. Also ich muss sagen, sehr clever, diese Filme so hochschaukeln zu lassen, das war ja unglaublich. Aber das Budget war auch wirklich gigantisch. Und aber da kommen wir auch wieder zu dieser Frage, so hat man das gemerkt mit dem Streik der USA. Wir hatten eine Premiere in Berlin geplant und es war echt ein bisschen traurig. Der Platz war super aufgebaut. Wir haben ein riesen Barbie-Haus.
Das war im Sony Center, oder? Oder wo habt ihr das?
Nee, das war bei einem Schauspielhaus. Ich überlege gerade das Theater. Ich weiß gar nicht mehr, das war ein Theater. Aber wir haben vorne eine Riesenfläche aufgebaut. Mit rotem Teppich natürlich, mit Gras und hatten halt ein riesen Barbie-Haus.
Pinker Teppich, oder? War das ein roter Teppich?
Ja, oder ein pinker Teppich. Ich glaube, es war ein pinker Teppich. Genau. Und riesen Barbie-Haus, auf das man auch reingehen konnte und sich bewegen konnte.
Ja,
habe ich
Fotos gesehen von
Total,
Alex.
Ja. Aber ja, wer fehlte? Das waren die Schauspieler, ja. Die waren nicht da. Weil die wirklich, also die war einen Tag davor, haben sie noch, glaube ich, die London-Premiere gemacht und dann waren wir dran. Und das tut mir auch wahnsinnig leid für die Leute von Warner, die natürlich so wahnsinnig, also alle haben wir so wahnsinnig Planung da reingesteckt und dann heißt es halt, ja, die kommen nicht, weil sie sind im Streik, geht halt nicht. Also,
ja.
Aber Budget, ich weiß nicht, wie groß das Budget komplett war, aber gigantisch und Riesenerfolg der Film.
Ja.
Also.
Und es hat ja auch medial, wurde es ja trotzdem wahnsinnig ausgespielt.
Ja.
Also es ist natürlich trotzdem,
ja, also
alleine schon, weil das Design, was sie da aufgestellt hat ja schon total gezogen, muss man sagen. Also da habe selbst ich das ein oder andere gesehen. Und man muss ja auch sagen, diese Barbie-Ken-Dynamik, um jetzt in diese Film-Talk zu gehen, das hat ja alleine schon viral irgendwie wahnsinnig gezogen. Ja. Das war total abgefahren. Also was da passiert ist bei irgendwie Instagram, TikTok kann ich nichts zu sagen, weil da kenne ich mich nicht mit aus. Aber Instagram war halt auch schon heftig.
Ja. Jeder hat irgendwas gepostet. Irgendwie hast du dann selber Fotos einbauen können in diesen ganzen Barbie und also alle sind da Wahnsinn. Also das ist wirklich, das ist aber auch ein Phänomen. Also wahnsinnig große Kampagne und wirklich, also wirklich guten Job, alle Agenturen, alle auch die Verleiher gemacht oder der Verleiher. Aber ich glaube, es hat sich verselbstständigt. Ich glaube, das ist der. Manchmal hat man auch Glück, gerade bei so einer Sache. Es ist ja, jeder hat ja dann quasi irgendwelche Posts abgesetzt, was alles förderlich ist.
Ja, du hattest ja zwischendurch, habe ich ja schon mitbekommen, muss man eigentlich ein massiver Film- und Serien-Nerd sein, um in diesem Beruf auch so erfolgreich zu sein, wie ihr seid?
Ich glaube, es ist hilfreich, sagen wir es mal so. Also tatsächlich muss ich sagen, alle, die hier sind, oder ja, sind Filmfreaks, also und Filmnerds. Ich hab noch eine Ausbildung als Animationsdesigner, also ich bin Zeichentrickdesigner, das habe ich für 10 Monate.
Krass.
Also es sind so Sachen, und ich weiß nicht, Florian ist in den, also ich bin schon älter, ich bin jetzt irgendwie in den 50ern und Florian ist in 2030, in den 20ern eigentlich, und jedes Mal vergesse ich so, dass er so jung ist, weil ich unterhalte mich mit ihm über Filme, wo ich denke, die kennst du gar nicht, also kannst du gar nicht kennen, ja, aber es ist, das ist glaube ich hilfreich, also so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken, das passiert sowieso, wenn man in dem Bereich natürlich arbeitet, aber auch die Art, wie man Sachen designt, also es ist ein sehr eigenwillige Geschichte, denke ich. Also ich habe mit vielen Freien auch gearbeitet, also hierher geholt, auch Designer. Und nicht jeder Designer kann das, was wir tun hier. Also das muss man dazu sagen. Also es ist so eine, schon eine eigene Bildsprache. Fähigkeiten kommen natürlich dazu, wie man Sachen bearbeiten kann, Bildmanipulationen machen kann. Und ja, es ist schon eine eigene Welt. Aber wie gesagt, ausgebildet sind wir alle als Kommunikationsdesigner. So.
Okay. Mir kam natürlich sofort irgendwie dieses Wort Ästhetik in den Kopf. Also, weil wenn du eine gewisse Filmästhetik und ein gewisses Anspruchsdenken hast, weil Dinge, die dir selber gefallen, von Dingen, die du selber konsumierst, überträgt sich das natürlich dann logischerweise auch auf das eigene Produkt wahrscheinlich, oder?
Ja, also vor allen Dingen, Bildsprache, die es im Filmbereich gibt, die ist natürlich vielseitig und wenn man sich ein bisschen auskennt, ist das natürlich hilfreich. Dann muss man es natürlich von den Fähigkeiten her auch ein bisschen erreichen können, also was man da so darstellen möchte. Aber auch, also wir schneiden ja zum Beispiel auch Trailer oder sowas und das ist auch eine ganz eigene Geschichte, wie man Trailer schneidet. Ich meine, du machst hier deinen Podcast, musst den schneiden, das ist auch so ein bisschen in deiner Welt drinne. Und es ist schon hilfreich, wenn man weiß, was ist in drei Akten aufgebaut. Auch beim Trailer gibt es drei Akte, da gibt es auch bestimmte Abläufe. Und wenn man diese ein bisschen analysieren kann und auch weiß, was man tut, ich glaube, das sieht man dann.
wie schaffe ich es, einen nicht so guten Film, so einen guten Trailer zu machen, dass sich die Leute den trotzdem angucken.
Und das ist
die Kunst.
The Golden Fleece nennt sich das auch. Tatsächlich, okay. Also das ist The Golden Fleece. Ja, das ist auch der Anspruch. Also ich möchte nicht sagen, also nicht alle Filme, die wir hier mit Trailern bespielt haben, sind super, ja. Mhm. Also, aber es geht darum, das Beste rauszuholen. Ja. Also, und tatsächlich hatten wir auch einen Fall, ich sag nicht, welcher Film das ist.
Nee, bitte.
Aber nein. Aber es war so, also der Kunde hat auch gesagt, Mensch, wir brauchen einen Trailer dafür, wir haben was abgeliefert und er sagte, oh Mann, das hat mich jetzt sehr überrascht, dass der ist ja so gut geworden. So, also tatsächlich, ja, also, und das ist aber, ja, das ist die Kunst.
Eine Frage, die mir gerade noch in den Kopf kommt, die will ich noch einschieben. Wahrscheinlich sagst du jetzt eh sofort ja, aber du erwähntest gerade den etwas jüngeren Kollegen. Da hat natürlich die ganzen Streaming-Dienste und das On-Demand-Angebot natürlich wahnsinnig fürgetan, dass du jetzt auch auf alles Zugriff hast.
Ja.
Und auf eine Bibliothek zugreifen, die im Grunde genommen unendlich ist und global vor allen Dingen auch. Ne?
Das hat wahnsinnig Türen geöffnet. Also gar nicht mal auch nicht nur für unseren Sektor, sondern für Drehbuchschreiber, für Ideen, also für Storytelling. Unglaublich, was sich da getan hat. Also nicht ändert sich, sondern also auch die Streamings, weil es ja so ein Überangebot ist, muss man auch mal so sehen. Jeder, was du schon meinst, jeder macht seinen Streamingdienst auf. Das ist auch zu viel und das merken die natürlich auch und das wird dann wieder an einigen Stellen plötzlich wieder zurückgefahren. So, ne? Aber tatsächlich ist das, ja, du kannst dir, ja, guckst dir halt irgendwie, was weiß ich, nicht nur Hollywood, sondern irgendwelche spanischen Serien an, ja, die super erfolgreich sind, oder Squid Game, da wurde dann, ne, das ja, ist wahr. Also,
okay, das ist natürlich dann nochmal.
Ja, eigentlich ist es gut.
Und dann füttert dich der Algorithmus immer noch dann.
Ja.
Also, was dann noch dazu kommt, zum Thema KI dann wieder.
Ja, genau.
Ihr habt ja aber zu eurer Agentur, habt ihr jetzt ja noch ein weiteres Business aufgezogen. Die Liebe zum Film spiegelt sich auch im Textilen wieder.
Ja, genau. Also das war so ein bisschen, oder entstand natürlich irgendwann 2020 auch. Also plötzlich wurde alles zurückgefahren. Wir hatten hier, plötzlich wurden Projekte alle auf Eis gelegt oder so. Und wir sind halt, wie gesagt, wir sind Kreative und wir wollen uns irgendwie auch austoben und sonst stagniert alles. Und wir haben dann halt überlegt, was können wir denn tun? Oder wie können wir dann auch, wenn wir mal Designs machen, was machen wir mit unseren Designs? Und das war halt die Überlegung zu sagen, okay, wir gründen jetzt, wir wollen ein Brand aufbauen, also Film Art Wear ist jetzt unsere Klamottenmarke, die sich mit Themen aus dem Film beschäftigt. Wichtig zu wissen, also kein Lizenzgeschäft im Augenblick. Also wir gucken schon genau, was wir da tun, damit wir nicht irgendwelche Lizenzgeschichten verletzen. Aber es sind halt so Sachen, wie man Artworks baut. Also solche Sachen findest du auf den Klamotten wieder. Oder Trailerschnitt besteht aus so gewissen Sounddesign. Da gibt es spezielle Begriffe, die man auch im Trailerschnitt benutzt und sowas. Und sowas bringen wir dann auf Klamotten und sowas wieder.
Ja, wie immer verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Ich muss sagen, ich folge euch ja auch schon eine ganze Weile, als Alex mir das erzählt hat und der Launch kam. Mhm. Ich war einer der Erst, also ich bin so schnell auf den Zug aufgesprungen. aber auch da, wenn ich mir die Designs angucke, da sieht man, wie viel Liebe da reinfließt, aber vor allen Dingen auch euer Nerdwissen. Also man, teilweise braucht man schon entweder ganz viel Filmwissen oder um abstrakt zu erkennen, worum es eigentlich geht. Und komplexe Designs, also ich finde es halt abgefahren, dass du hast mir unten, ihr habt ja ein Fotostudio unten, wo ihr auch euren Shop bespielt, das macht ihr alles in-house, was ich auch total cool finde. Das ist schon ganz schön komplex.
Ja, also tatsächlich ist es so, bei einigen Sachen, glaube ich, da spricht man Leute an, Nerds, die auch dann wissen, ach, was ist das so? Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen, also wie man Designs baut und so. Und ich glaube, also Alex Bruder zum Beispiel hatte irgendwie gesagt, Alex hat ihm was gezeigt und sagt, guck mal, wie findest du das und so. Und dann sagt er so, ja, finde ich total geil. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich finde es cool, ich würde es tragen.
Genau.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir natürlich auch versuchen. Es ist ein bisschen Street-Style, es ist ein bisschen Sport, es ist filmerisch, also was wir da so zeigen. Ja, wir wollen uns einfach ein bisschen austoben und natürlich auch ein bisschen was kompensieren, vielleicht, dass jetzt vielleicht nicht so viele Kinoprojekte sind oder. Und natürlich hauptsächlich eigentlich das Kreative.
Wobei ja E-Commerce-Business ja nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, ne?
Ja, also tatsächlich, ja, für uns auch komplett neu, muss man sagen. Und wir lernen da sehr viel und wir müssen halt auch, ja, also ich sage immer, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, den wir da machen, also auch mit dem Shop und mit den Sachen. Aber wir sind auf einem ziemlich guten Weg, denke ich.
Ja, und ich bin ja auch mit Alex in Kontakt. Das ist ja dann auch, ihr legt ja auch extrem hohen Wert auf eine gute Qualität der Rohware.
Ja.
Damit das dann auch passend ist zu dem, was darauf kommt, dass das passt.
Genau, ich glaube, es ist wichtig, also auch gerade, ich meine, Thema Nachhaltigkeit, das muss man heutzutage, eigentlich sollte es jedem klar sein, dass es super wichtig ist, dass wir keinen Raubbau an so einem Planeten irgendwie vornehmen, also dass wir mit Biobaumwolle, also in unserem Rahmen, sage ich mal, unseren Beitrag versuchen zu leisten. Natürlich können wir nicht, also wir müssen Sachen auch verschicken.
Ja,
und
klar.
Die müssen ausgeliefert werden, also da kommt man nicht drum rum, aber wir produzieren on demand oder sagen halt, dein Kleidungsstück wird, wenn du es bestellst, dann wird es produziert. Das heißt, wir haben mit einem großen Veredler haben wir tatsächlich ein Konstrukt gebaut oder haben jetzt eine Anbindung, dass alles automatisiert laufen kann und dass wir halt nicht wie normal in der Textilindustrie sagen, wir legen die Sachen hin. Ja.
Keine Fast Fashion sozusagen.
Ja, genau. Und okay, hat sich nicht verkauft, will keiner haben das Design. Ja, doof. Ich habe jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, wie viel tausend Stück irgendwie liegen und ich muss die irgendwie verbrennen oder was auch immer machen.
Ja.
Das versuchen wir halt zu vermeiden.
Ja, cool. Christian, bevor wir zum Ende kommen,
ja.
Hansecast ist ja immer eure Plattform. Also ich bin das Vehikel sozusagen.
Ja.
Und eins meiner letzten Punkte ist immer, willst du noch was loswerden? Sind Themen, die dich noch umtreiben, die wir jetzt nicht besprochen haben, wo du sagst, oh, guck mal, das würde ich gern hier nochmal in den Raum werfen, zur Diskussion anregen, einladen, wie auch immer.
Tatsächlich, also, dass wir offen sind. Es ist immer so ein Thema, Großkonzern arbeiten, Mittelstand arbeiten und so. Und eine Sache hat sich bei mir eingebrannt damals, bevor wir für Studio Hamburg angefangen haben zu arbeiten. Ich wurde dann da eingeladen, ich bin dann hin. Also es gab dann irgendwann einen Kontakt mit dem Marketing. Und der sagt zu mir so, ja, ich hab auch gesehen, was ihr macht und die Webseite und so. Und ich habe gedacht, nee, da brauche ich gar nicht anfragen, weil das kann ich mir nicht leisten. So. Und das ist, glaube ich, das ist so ein Punkt. Eben dieses, wir können für jedes Budget arbeiten. Es muss immer, für beide Seiten muss es stimmen. Wir sind offen, also auch für den Mittelstand einfach. Wir haben auch in der Vergangenheit, auch wenn man es vielleicht auf der Webseite nicht sieht, wir haben auch diverse Sachen gemacht für andere Firmen. Ja, einfach anfragen, gucken und offen sein.
Ich finde es ein sehr gutes Schlusswort, beziehungsweise bevor wir uns verabschieden, ich brauche deinen Buchtipp.
Ja, tatsächlich, ja klar, weil ich bin durch und durch auch ein Filmnerd. Tatsächlich ist es Lee Child, das ist die Reacher-Romane, ja, sind natürlich jetzt auch, also wurden verfilmt zweimal mit Tom Cruise, und aber auch als Serie, und die Serie ist grandios, aber auch die Bücher. Also ich lese die Bücher, es sind mittlerweile 25 Stück, 3 sind noch nicht übersetzt, die kommen noch dazu. Ja, und super spannend, super geschrieben, ist halt Krimi, Thriller, mag ich.
Ja, war jetzt ja auch gerade, zweite Staffel ist, glaube ich, jetzt gerade rausgekommen.
Genau.
Ne?
Ich finde sie großartig.
Habe ich noch nie gesehen, steht auf meiner Liste.
Sehr schön.
Okay, von mir kommt, und das ist dann eher so der Sachbuchtitel, The Circadian Clock von Sergeant Panda, was sich so ein bisschen mit der inneren Uhr beschäftigt, wie meine Ernährung Einfluss nimmt sozusagen auf meinen gesamten Körper, meine innere Uhr, wie alle Organe ineinander spielen und wie kleine Dinge, die ich in meinem Leben verändere, meine Lebensqualität deutlich verbessern können.
Super
sei
spannend.
Es vernünftiger Schlaf. Absolute Empfehlung, hat für mich nochmal einen extremen Anstoß gegeben, wie ich vielleicht mit meinem eigenen Körper umgehen sollte.
Auch super wichtig.
Und es ist ein Sachbuch und es hört sich langweilig an am Ende des Tages, ist aber ein super, also ich glaube, ich habe in anderthalb Wochen war das Buch durchgelesen. Also es ist ein sehr gut zu lesen und super informativ. Ja, damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank, dass ich mich eingeladen habe.
Ja, es ist super schön, dass du da warst und dass du diese Plattform hast. Ich finde das super wichtig und super toll.
Also, ja, wir bleiben in Kontakt und ich freue mich. Danke dir.
Sehr schön.
Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Und vielen Dank an den Hansewelt e.V. für die Unterstützung bei der Umsetzung. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten und zu abonnieren, damit ihr keine kommenden Folgen verpasst. Es werden noch viele spannende Gäste kommen. Folgt uns auch auf Instagram. Alle Links dieser Folge und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, der Hansecast, hanseatisch praktisch gut.